Katalonen wären lieber für sich, Flamen würden auf ihrem Territorium auf die Gesellschaft von Wallonen ganz gerne verzichten. Und ich bin auch gerne autonom. Autonom sein, das ist ja nicht nur was für Staaten oder Regionen, sondern auch für Menschen und Psychotherapeuten. Psychotherapeuten, Psychiater, Psychologen, die benutzen den Begriff für Patienten, die nicht fremdbestimmt sind, also im Umkehrschluss selbstbestimmt, also autonom. Was hat die Autonomie von Individuen nun mit der Autonomie von ganzen Volksgruppen zu tun? Unser Reporter Stefan Beuting wollte das rausfinden und hat den Rat eines Familientherapeuten gesucht.
Okay, systemisches Autonomietraining. Fragebogen online ausfüllen.
Basken würden sagen, Autonomie hat man oder hat man nicht. Dr. Ero Langlotz würde sagen, Autonomie kann man trainieren. Seit 17 Jahren therapiert Langlotz nach der Methode systemisches Autonomietraining. Bevor ich ihn anrufe, klicke ich mich durch seinen Online-Autonomietest. 48 Fragen, jeweils 5 Antwortmöglichkeiten von trifft nicht zu bis stimmt fast immer. Am Ende bekomme ich dann die Antwort auf die Frage, wie autonom ich bin?
Guten Morgen, Stefan Beuting.
Ja, schön, Herr Beuting.
Wenn Autonomie Selbstbestimmung bedeutet, dann folgt meine erste Frage nur teilweise diesem Geist. Die Redaktion hat Zweifel, dass wir das Autonomietraining mit den anderen Aspekten unseres Tagesthemas in Deckung bringen werden. Daher denke ich auch an die kritischen Kollegen, als ich ihn frage,
was hat eigentlich der Autonomiebegriff, den Sie verwenden, mit dem politischen Autonomiebegriff gemein?
Also ich denke, es ist auf der kollektiven Ebene ganz ähnlich wie auf der individuellen Ebene. Wenn ich den anderen in seiner Andersartigkeit respektiere und anerkenne und ihm auch auf eine angemessene Möglichkeit gebe, dieses eigene auszudrücken und auszuleben, dann wird dieses Autonomiebedürfnis, das Bedürfnis nach eigener Identität, nach Authentizität, das wird dann berücksichtigt und dadurch gewinne ich den anderen für mich. Wenn ich jetzt ihm meins aufdrängen möchte, ja, meine Vorstellungen, meine Gesetze sozusagen aufdrängen möchte, dann löse ich bei ihm einen heftigen Widerstand aus. Das kann dann bis zu gewalttätigen Exzessen führen.
Unterdrückte Autonomie führt also zu Gewalt. Auf persönlicher und auch auf kollektiver Ebene. Gut. Ich möchte Ero Langlotz auf mein Ergebnis ansprechen. Allerdings zunächst auf einen Widerspruch. Als ich den Fragebogen ausgefüllt habe, habe ich nämlich nur zum Teil an mich gedacht. Dadurch, dass ich einen Radiobeitrag darüber anfertige, bin ich dem Ganzen gegenüber deutlich kritischer eingestellt.
Bei dem Fragebogen kam mir so der Eindruck, ich glaube, ich kenne die gute Antwort und kann die gute Antwort ankreuzen. Ja. Also ich war dann so semi-ehrlich und würde sagen, ich dann nicht quasi fremdbestimmt beim Autonomiefragebogen und habe dadurch mein Ergebnis vielleicht verfälscht?
Also da haben Sie völlig recht. Dieser Fragebogen ist noch nicht wissenschaftlich standardisiert. Der ist also vorläufig.
Dadurch, dass er die Schwächen kenne, könne er damit aber gut arbeiten, ihn als Einstieg nehmen. Der Fragebogen gebe ihm erste Hinweise. Bei mir, bemerkt Langlotz, geben die Werte keinen Anlass zur Sorge. Mit einer Ausnahme.
Also aus meiner Sicht wäre Ihre Abgrenzung noch verbesserungsfähig.
Besser gesagt, ich neige zu Überabgrenzung. Und jetzt?
Wenn man ein Vorgespräch mit dem Klienten führt, es gibt so 4 typische Erfahrungsmöglichkeiten in der Kindheit, die diese Autonomieentwicklung blockieren können.
Ich persönlich will das wissen, drücke mich aber vor der Frage, wie viel soll ich in meiner Rolle als Journalist in diesem Format von mir preisgeben? Kann mir das um die Ohren fliegen? Und bin ich gerade wieder fremdbestimmt und will irgendwem und irgendwas genügen und bin zu wenig auf die Sache fixiert?
Wie würden Sie das jetzt rausfinden, was da bei mir dafür verantwortlich ist, dass ich nicht richtig abgrenzen konnte?
Ich würde zum Beispiel erstens fragen, haben Sie früh eine wichtige Bezugsperson verloren?
Ja, als ich 11 war, ist mein Vater gestorben.
Das ist was ganz Zentrales. Also ist meine Erfahrung, dass Kinder so zunächst mal sich identifizieren mit ihren Eltern, dass sie sozusagen in den Raum des Vaters gehen oder der Mutter. Und mit der Pubertät dann, wie gesagt, entdecken sie, dass sie was Eigenes haben, dass sie einen eigenen Raum brauchen und nabeln sich ab. Wenn aber jetzt der Vater vorher stirbt, dann ist dieser Abnabelungsprozess konnte noch nicht stattfinden. Und dann erlebt das Kind den Verlust des Vaters so, dass auch die ganzen schönen Erinnerungen, die es mit dem Vater hatte, die ja so die Grundlage sind für die eigene Identität, dass die mit dem Vater verloren gehen, weil das Kind diese Erfahrung noch nicht sich selber zuordnen kann, sondern dem Vater zuordnet.
Man könnte jetzt sagen, wenn man jemanden früh verliert, mit dem man noch nicht fertig ist oder von dem ich mich noch nicht selber getrennt habe, dann habe ich keine Chance mehr, diese Abgrenzung auf natürlichem Wege zu vollziehen und dann rutsche ich in so eine Überabgrenzung nach dem Motto, das soll mir nicht wieder passieren.
So könnte man das auch sehen.
Gefühlt verstößt das hier gegen eine Konvention, die sagt, trenne Berufliches von Privatem. Doch es geht heute schließlich um Autonomie. Also bestimme ich, das bleibt drin.
Welche Auswirkungen hat das schlimmstenfalls, wenn ich nicht autonom handle, wenn ich nicht autonom lebe?
Ja, das hat verschiedene Folgen. Einmal, dass ich dazu neige, mich mit anderen zu identifizieren, meistens mit Menschen, die irgendwie Macht haben, dass ich mich denen sozusagen unterordne, mich von denen abhängig mache, von denen bestimmen lasse. Auf der anderen Seite unterdrücke ich eigene Impulse. Es gibt so ein Grundbedürfnis nach Autonomie, das muss ich dann unterdrücken. Und das macht immer sehr unzufrieden. Es macht auch sehr viel Wut und Ärger und Groll. Und das muss man dann wieder unterdrücken, weil man natürlich diese Anpassung nicht stören möchte. Also diese Menschen sind in sich zerrissen und unglücklich.
Besonders viel Bedarf sieht Ero Langlotz an Schulen. Lehrer und Eltern würden dort nicht immer die Autonomie der Schüler fördern, mit schlimmen Folgen. Ganz zum Schluss noch die interessierte, aus eigenem Antrieb gestellte Frage nach dem geplanten Referendum über die Unabhängigkeit der Schotten.
David Cameron wird nachgesagt, er hat nur zugesagt, weil er weiß, dass nur ein Drittel dafür ist, das kommt eh nicht zustande. Und die Schotten haben es wohl nur gemacht, um hinterher in einer besseren Position zu sein, um Steuernachlässe aushandeln zu können. Also Autonomiebestrebung als Kuhhandel.
Ja, das ist doch in der Politik so üblich. Da handelt man doch mit allem.
Gibt es das auch in Partnerschaften?
Natürlich.